Herzlich willkommen zum zweiten Tag des Winterkongress 2025. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid für den nächsten halbstündigen Vortrag, in dem uns Pascal Fouquet die etwas besorgniserregende Frage beantworten wird. UN Cybercrime Convention, kommt hier die Mutter aller Überwachung auf uns zu? Pascal Fouquet ist seit über einem Jahrzehnt digitalpolitisch aktiv, leitete diverse nationale und internationale Kampagnen, unter anderem SafetyInternet.info. Das war die größte digitalpolitische Kampagne aller Zeiten mit 200.000 Demonstranten auf Europas Straßen oder auch die Kampagne zum Ausweiszwangs-Nein. Wir freuen uns sehr, dass du uns heute über diese Konvention, von der wahrscheinlich noch nicht so viele gehört haben, von der auch in den Medien erstaunlich wenig zu lesen war, trotz dem brisanten Inhalt, diesen Inhalt etwas näher bringen wirst. Vielen Dank, Pascal.
Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich mal wieder beim Winterkongress einen Vortrag halten darf. Diesmal zur UN Cybercrime Convention. Kurz zu mir. Ich will da gar nicht so groß drauf eingehen. Also wie man sieht, ich bin schon seit über 15 Jahren digitalpolitisch aktiv. Und der Zündfunken dabei war eigentlich Zensur Solar Ende der Nullerjahre. Und ich kenne wahrscheinlich noch viele Leute von euch. Kurze Frage in die Runde. Wer von euch hat sich damals schon für die Grundrechte im digitalen Zeitalter eingesetzt? Mal kurz die Hand hoch. Sind schon ein paar. Vielen herzlichen Dank. Wenn wir gerade bei der Fragerunde sind, wer von euch ist gegen Chatkontrolle? Hand hoch. Kabelaufklärung. Hand hoch. Ich mache schnell, da könnt ihr oben lassen. Vorratsdatenspeicherung. Gegen die Einschränkung von IT-Sicherheitsforschung. Wer von euch ist für einen guten Whistleblower-Schutz? Und wem sind Privatsphäre und Datenschutz wichtig? Ich habe schlechte Nachrichten. Und die heißt UN Cybercrime Convention. Weil die schafft nicht nur massive globale Überwachungsbefugnisse, sondern ermöglicht es auch Regierungen weltweit, globale Kontrollmechanismen zu implementieren, um gezielt auch gegen Dissidenten, Journalisten, Whistleblower und andere unliebsame Personen vorzugehen. Und das sage nicht nur ich, das sagen internationale Menschenrechtsorganisationen, Journalistenverbände, Welthandelskammer, Computerexperten, sogar das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte sagt es. Und die waren alle vor dieser UN-Cybercrime-Convention. Aber fangen wir mal von vorne an. Die guten alten Zeiten des Internets. So mit oder Pings beim Game mit oder über 100 Millisekunden. Wer kennt's noch? Oder halt das gute alte. War gute Zeiten, oder? Mit der rasanten Verbreitung vom Internet aber kamen natürlich auch ein paar Probleme. Es kam dann auch sowas wie Hacking auf, Viren, Würmer. Wer sich noch an I Love You erinnert, das waren noch ja, die guten alten Zeiten vom Internet halt. Aber letztlich muss man sagen, mit dieser neuen Technologie kam es auch zu neuen schädlichen Handlungen, die damit einfach auch gemacht werden konnten, so wie es halt in der Natur der Dinge liegt. Daraufhin wurde 2001 beim Europarat eine Konvention zur Bekämpfung von Computerkriminalität eingebracht, die sogenannte Budapest-Konvention. Die ist dann 2004 in Kraft getreten und diese Budapest-Konvention gegen Cybercrime, die betrifft grob gesagt nur Straftaten, die man mit einem Computer oder so an sich machen kann. Und die UN Cybercrime Convention ist da leider was ganz anderes. Die geht nämlich noch einen deutlichen Schritt weiter. Und zwar umfasst auch analoge Straftaten, die man halt mit den neuen Technologien besser überwachen kann. Und die Durchsetzung von der Konvention, die führt dann letztlich auch zur Einsetzung von einer weltweiten Infrastruktur, die sämtliche digitale Interaktionen erfassen und protokollieren kann. Bei der Budapest-Konvention, die hatte so eine Vorbildfunktion, eben 2001, 2004, das Internet, also das WWW, um wie wir es heute kennen, sagen wir es mal so, war da noch recht neu. Und da konnten sich dann auch an diese Budapest-Konvention auch Staaten außerhalb des Europarates anschließen. Also da sind dann über die Jahre auch Staaten aus Afrika, Südamerika, Mittelamerika, Asien einfach beigetreten. Und die Mitgliedstaaten des Europarats, die konnten da auch so ein bisschen mitreden, wer darf da mitmachen. Und die haben halt so auch so darauf geachtet, dass so halbwegs demokratische, rechtsstaatliche Standards bei diesen Staaten auch vorhanden sind. Und bei der UN Cybercrime Convention, da sind dann alle dabei. Russland war da auch damals Mitglied des Europarats. Die haben da mitverhandelt. Aber nie unterschrieben oder ratifiziert oder dem Ganzen beigetreten. Weil die haben dann im Hintergrund halt versucht, ein Instrument nach ihren Vorstellungen global geltend, verpflichtend aufzugleisen. Und das hat auch sehr lange nicht geklappt. Aber dann 2019 haben sie dann in der Generalversammlung das nötige einfache Mehr dafür zusammengebracht. Maßgeblich unterstützt wurde dann dieser Vorstoß auch von Nordkorea, Syrien, China, Iran. Ich glaube, ihr merkt, wohin die Reise geht. Im März 2022 kam es dann zu den ersten Verhandlungen. Im August 2024, also letztes Jahr, gingen diese Verhandlungen zu Ende. Und dann sollte am 17. Dezember die Schlussabstimmung in der UN-Generalversammlung stattfinden. Aber das wurde dann nochmal verschoben und wir dachten schon, ja, okay, gut, nicht schlimm. Also je länger das dauert, desto besser und das kommt dieses Jahr nicht mehr. Aber dann am 24. Dezember, wo ihr gemütlich am Weihnachtsessen gesessen habt oder freudig die ersten Geschenke aufgemacht habt, da war die UN-Generalversammlung nochmal sehr aktiv, sehr fleißig und hat tatsächlich an Heiligabend diese Konvention durchgeworfen. Und wir haben es auch erstmal nicht gemerkt. Wir haben es, glaube ich, erst am 27. oder 28. Dezember gemerkt, obwohl wir auch noch irgendwie zwei Tage vorher auf die Agenda geguckt haben. Es war nicht drauf. Schauen wir uns doch mal diesen historischen Moment dieses Durchwinken eines globalen Überwachungspaktes an, wie das abgelaufen ist.
We call on UN member states to go to Vietnam to sign this international treaty and ratify it immediately. The launch of mechanisms provided for by the convention, we believe, will allow us to significantly combat information crime, the scale of which is exponentially growing. Thank you.
I thank the Russian Federation. We will now take a decision on the draft resolution. The committee adopted the draft resolution without a vote. May I take it that the Assembly wishes to do likewise? It is so decided.
Das war's. Ihr habt es wahrscheinlich realisiert. Es gab keine Abstimmung. Das ist erstmal das ganz Interessante. Das beschließen wir jetzt einfach mal. Und dann war auch noch sehr interessant, haben dann vielleicht nicht alle bemerkt, der russische Vertreter hier hat gesagt, dass diese Cybercrime Convention ganz wichtig sein wird, um Informationsverbrechen zu bekämpfen. Und da stelle ich jetzt mal die Frage in den Raum, ist Information ein Verbrechen? Und es ist ganz klar kein Verbrechen. Das Recht auf freie Meinung und freie Meinungsäußerung ist momentan global sehr stark unter Beschuss. Und deshalb ist es einfach wirklich ganz wichtig festzuhalten, Informationen sind kein Verbrechen. Und um auf der UN-Ebene zu bleiben, schon in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sagt die das ganz klar, dass Informationen schlicht kein Verbrechen sein können. Und gerade halt auch in unserem Informationszeitalter sind die Menschenrechte auf Informationsfreiheit, auf Meinungsäußerungsfreiheit und Privatsphäre Schlüsselelemente von einer funktionierenden Demokratie. Aber gucken wir mal kurz rein. Das sind die kritischsten Punkte. Man könnte wahrscheinlich nochmal dreimal so viele Punkte aufführen. Ich lese es euch jetzt auch nicht runter. Man kann das einfach so zusammenfassen, dass die UN Cybercrime Convention, die steht für alles, wogegen wir die letzten Jahre, Jahrzehnte, 15, 20 Jahre gekämpft haben. Vorratsdatenspeicherung, Chatkontrolle, Kabelkontrolle und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen so eine Trump'sche Taktik, flood the zone with shit. und man weiß gar nicht so richtig, wo man eigentlich anfangen soll, das Ganze zu kritisieren und versuchen soll zu verbessern, weil einfach so eine überwältigende Masse an kritischen Punkten da drin ist. Und ich habe auch bislang noch niemanden getroffen, der sich das ein bisschen genauer angeguckt hat, der nicht erschrocken ist, was da eigentlich alles drin steht. Gehen wir jetzt mal hier so ein bisschen in die Details. Hier sehen wir die zwei Artikel, wo Vorratsdatenspeicherung, Kabelaufklärung und Chatkontrolle drin ist. Und da ist ganz interessant, dass sogar die Cybercrime Convention sagt, ja, wenn eure Gesetzgebung das eigentlich nicht hergibt, dass ihr diese Überwachung durchführen dürft, dann macht ihr es trotzdem. Also nehmen wir hier mal Kabelaufklärung und Chatkontrolle. Where a state party owing the principles of its domestic legal system cannot adopt the measures referred into in paragraph 1 of this article, it may instead adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure the real-time collection or recording of content data on specific communication in its territory through the application of technical means in that territory. Sehr schön, oder? Dann ist es auch problematisch bezüglich der Zusammenarbeit von Journalisten und Whistleblower, also für die Pressefreiheit an sich. Nämlich mit der Konvention wird es wirklich schwierig für Journalisten mit Whistleblowern überhaupt noch zusammenzuarbeiten, weil allein schon der illegale Zugang zu Computersystemen und den dort liegenden Daten, das wird in dieser Konvention schon so lasch bestimmt, dass kein erhöhter Vorsatz notwendig ist. Also beispielsweise nicht, dass man schaden will, das braucht man nicht, sondern es reicht schon allein der Zugriff darauf. Und damit ist schon ethisches Hacking oder halt auch Whistleblower, die hängen da schon mit der Formulierung dran, auch wenn sie gar nicht aus krimineller Energie an sich gehandelt haben. Und Journalisten können hier mit dem zweiten, was ich hier eingeblendet habe, die können im Zweifel dazu gezwungen werden, dass sie ihre Quellen offenlegen müssen. Dann auch noch die Gefahr für die IT-Sicherheitsforschung. Ich habe es schon kurz angesprochen. Artikel 7 haben wir gerade eben schon gesehen. Artikel 8, when committed intentionally and without right, the interception made by technical means of non-public transmissions of electronic data to, from or within an information and communications technology system. Also mit Wireshark wird es dann schon ein bisschen eng. Dann sollen auch noch alle Zahlungsströme überwacht werden. Das haben wir zum Glück nicht. Also das dürfte jetzt auch nicht nur normale Überweisungen betreffen, sondern auch Zahlungssysteme mit Krypto. Dann haben wir natürlich Chatkontrolle und Plattformhaftung. Die Chatkontrolle ist in mehreren Artikeln drin, die Plattformhaftung explizit in Artikel 18. Die Formulierung, die da verwendet wird, die bringt sehr viel Rechtsunsicherheit, weil es benötigt keinen Vorsatz zur Teilnahme einer Straftat. Es ist noch nicht mal die Kenntnis über diese Straftat noch nötig, dass man hängt. Und das ist übrigens auch ein ganz großer Unterschied zum Digital Services Act, weil der hat das vorgeschrieben. Also mit dieser Cybercrime Convention werden einfach mal per se alle Plattformen dafür haftbar gemacht, was ihre Nutzer eigentlich auf diesen Plattformen so treiben. Und als logische Konsequenz, wenn die haftbar sind, dann machen die Null-Risiko-Strategie. Das wird zu einer sehr starken Moderation führen. Es wird eine automatische Durchleuchtung aller Inhalte mittels Upload-Filtern dazu führen und natürlich auch Chat-Kontrolle. Also allein schon dieser Artikel führt auf mehreren Ebenen zur Einschränkung von Grundrechten wie Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit. Dann sind nicht nur ein paar Straftaten in dieser Konvention definiert, sondern auch Verfahrensregeln. Und da ist halt auch sehr stoßend, es soll eine automatisierte internationale Kooperation gemacht werden, die halt einfach vorschreibt, dass man auf Zuruf muss das eine Land dem anderen Land Daten liefern. Und zwar steht da auch drin, dass es in beiden Ländern strafbar sein muss. Aber wir haben zum Beispiel auch Majestätsbeleidigung bei uns im Strafgesetzbuch. Also genauer Beleidigung ausländischer Staatsoberhäupter. Also ist das jedem hier bekannt? Hat das jemand von euch gewusst? Wenige, aber nicht alle. Also hier, Artikel 296 von unserem StGB. Bis zu 3 Jahre Haft. Dankeschön. und in Deutschland gibt es ja seit 2, 3 Jahren auch dass normale Politikerbeleidigung schon mit bis zu 5 Jahren Haft belegt werden kann. Also auch bei uns im Westen ist die Zivilisationsdecke schon sehr, sehr dünn. Und wir müssen uns da nicht zurücklehnen, ja, ja, was da irgendwelche autokratischen Staaten machen, das kann uns egal sein, weil das wird bei uns legal sein. Würde ich nicht drauf wetten. Und dann mit dieser festgeschriebenen internationalen Kooperation können natürlich dann halt eben auch diese autokratischen Staaten Dissidenten ganz einfach im Ausland verfolgen, wegen dieser Kritik an Politikern oder am Präsidenten oder was auch immer. Aber auch zum Beispiel Mitarbeiter vom Internationalen Roten Kreuz könnten da auch ins Visier kommen. Also sie sind den Schweizern auch nicht mehr so sicher wie bisher. Das muss man sich auch drüber im Klaren sein. Das ist jetzt alles schon sehr, sehr unschön. Kommen wir doch noch zu den Sahnehäubchen von dieser ganzen Konvention. Bei Vorratsdatenspeicherung, Chatkontrolle und Kabelaufklärung haben sie dann auch diesen wunderschönen Passus eingeführt. Keep confidential the fact of the execution of any power provided for in this article and any information relating to it. Das heißt, überwachte Personen dürfen auch im Nachhinein nicht darüber informiert werden, dass sie überwacht wurden. Wir haben das immerhin damals im BÜPF reingekriegt, in Artikel 10.1b. Wie lange haben wir den Teil dann noch in diesem BÜPF drin? Können wir uns dann fragen. Und dann kommen wir zum Kirschchen auf dem Sahnehäubchen obendrauf. Und zwar, es gibt eine Bestimmung in der Konvention, dass noch ein Zusatzprotokoll ausgehandelt werden soll für weitere Straftatbestände, von denen wir bislang noch gar nicht wissen, was da reinkommen wird. Also dieser eigentliche Handlungsbereich, was illegale Handlung als illegale Handlung gilt, das ist erst in 2 Jahren klar, oder in über 2 Jahren, weil in 2 Jahren wird das dann erst verhandelt werden. Also, ja. Gucken wir kurz an, wer so die Befürworter sind von dieser Konvention. Das sind natürlich die autokratischen Staaten aus offensichtlichen Gründen. Aber auch Entwicklungsländer oder Südseestaaten finde ich eigentlich ziemlich interessant. Hat jemand eine Idee, warum? Auch wenn die kaum mit Cybercrime-Straftaten zu tun haben, so eine Südseeinsel, Palmen. Das ist ganz einfach, die sind ziemlich gegerichtet drauf, dass sie an die Technologien, an die Daten von den westlichen Staaten herankommen. Für die wäre das natürlich super toll. Und auch gerade deshalb, muss man sagen, sind die USA auch schon unter der Regierung Biden sehr skeptisch gewesen. Und man hört, dass die USA da wahrscheinlich, oder die wollen eventuell da nicht mitmachen, weil sie eben gar keine Lust drauf haben, alle ihre tollen Informationen mit jedem Staat automatisiert auszutauschen. Und dann die weiteren westlichen Länder, die sind so dabei gewesen, weil sie gesagt haben, ja, die kommt hier so oder so, diese Konvention. Und wenn wir dabei bleiben, da können wir eben darauf hinwirken, dass das so abgeschwächt wird und dass es gar nicht so dolle schlimm ist. Und sie sagen jetzt auch, sie haben es so weit verbessert, dass es gerade so akzeptabel ist. Womit wir dann direkt auch zu den Feigenblättern kommen, womit sie sich das schönreden. Also es wurde tatsächlich die Sachen ein bisschen verbessert, also respektive auch verschärft. Zum Beispiel steht jetzt halt drin, man möge doch mehr oder weniger die grundlegenden internationalen Menschenrechte achten. Aber ihr habt ja auch gesehen, wie tief diese Konvention schon in den Kernbereich von unseren Grundrechten eingreift. Und da bei uns auch schon so Straftaten wie Majestätsbeleidigung schon drin ist, ja, es steht dann auch noch drin, okay, punishably by a maximum deprivation of liberty of at least 4 years. Also muss in beiden Ländern mit der Höchststrafe von mindestens 4 Jahren belegt sein. Und damit kommen wir dann gleich auch zu den nächsten Befürchtungen. Und zwar, die Cybercrime Convention, die könnte letztlich dazu dienen, als Vorwand einen Strafrahmen zu erhöhen. Also wir haben gesehen, die Majestätsbeleidigung ist schon bei 3 Jahren in der Schweiz. Wir haben den Hacker-Paragraphen 143 bis vom Strafgesetzbuch, der ist aktuell mit 3 Jahren bestraft. Und sogar das EDASH sagt hier, dass die Budapest-Konvention, die hat als Vorlage für die Anpassung der Strafgesetzgebung in vielen Staaten gedient. Also vielleicht kommen die einfach hin, also werden wir dann in ein paar Jahren im Bundeshaus mit der Sachlage so konfrontiert werden, so, tut uns leid, wir müssen jetzt wegen der Cybercrime Convention, sonst bringt die ja nichts, müssen wir jetzt einfach mal den Strafrahmen von dem und dem einfach erhöhen, dass es zieht. Und natürlich eine weitere Befürchtung ist, dass wenn ein Dissident oder wer auch immer halt verfolgt werden soll, dann zieht sich der andere Staat irgendeine andere Begründung aus dem Hosensack und dann müssen sie trotzdem die Daten liefern, auch wenn es eigentlich um was anderes geht. Dann, wer hat sich dagegen gewehrt? Internationale Menschenrechtsorganisationen, EFF, Amnesty, EDRI, der Internationale Journalistenverband, also wirklich Dutzende und dann noch Dutzende IT-Unternehmen, unter anderem Microsoft, Meta. Das lachen ein paar Leute, ja. Das ist schon eher ungewöhnlich, dass wir mal zusammen auf der gleichen Seite stehen. Also es ist schon so eine ungewöhnliche Opposition gegen das Ganze. Und dazu kam dann noch die Welthandelskammer, die es auch echt nicht cool findet, und auch das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte. Und dann gucken wir gerade mal bei den zwei letzten rein, was sie denn genau so da kritisiert haben. Für das UN-Hochkommissariat war schon der Titel im Problem, weil mit der dortigen Ausführung können wir eigentlich jede Straftat, die mit einem IT-System verübt werden, als Cybercrime im Sinne der Konvention definieren, also extrem breit gefasst. Dann haben sie noch gesagt, so hey, Artikel 2, es wäre ja wenigstens nett, wenn nur solche Straftatbestände darunter fallen würden, wo es zu physischem Schaden oder finanziellem Schaden gekommen ist. Das seht ihr dann. Könnt ihr hier gerade noch da oben durchlesen. Also wenigstens so eine Minimalbarriere, dass eben sowas wie Majestätsbeleidigung halt nicht drunter fällt. Dann hat er auch noch gefordert, dass Artikel 4 gestrichen wird, weil da ist die Cybercrime-Definition viel zu weit gefasst, also eigentlich gleiche Problematik wie der Titel selber. Dann hat er noch Artikel 28.4 wollte, dass es gestrichen wird, weil da wird gesagt, dass jeder, der Zugriff hat auf Informationen in einem Informationssystem, muss gegebenenfalls Daten rausrücken. Also das heißt, jeder Mitarbeiter von einem IT-Dienstleister würde da drunter fallen. Und nicht nur der Admin von einem Webhosting zum Beispiel. Und er hat netterweise gefordert, hey, Artikel 29, Vorratsdatenspeicherung streichen, Artikel 30, Chatkontrolle, Kabelaufklärung bitte auch streichen. Die Internationale Handelskammer, was hat die gesagt? Sie befürchtet da undermine privacy and freedom of expression und zum Beispiel jeopardize national security. Und ich finde, da könnte man so langsam mal anfangen zu überlegen, so hey, das waren jetzt nicht nur so irgendwelche Bürgerrechtsorganisationen, sondern die Internationale Handelskammer, UN-Hochkommissariat für Menschenrechte. Also klar, ist ernst. Gut, wie geht's weiter? Es soll eine Unterzeichnungszeremonie dieses Jahr in Hanoi geben. Da müssen nur 40 Staaten diese Konvention unterzeichnen. Die kriegen wir mit den ganzen Autokraten weltweit locker zusammen. Und dann wird diese Konvention geltendes Völkerrecht. Aber, wir haben noch ein bisschen Glück, in der Schweiz muss für diese Ratifizierung eine gesetzliche Grundlage erarbeitet werden. Und dann inklusive Vernehmlassung und auch Entscheid durchs Parlament. Und dann könnte es auch noch zum Referendum kommen. Oder die einfachste Lösung wäre, wir tun das Abkommen gar nicht ratifizieren, weil das wäre tatsächlich auch eine Möglichkeit. Genauso wie die USA da eher keine Lust drauf haben. Dann habe ich auch gehört, so ja, die ganze Überwachung, die haben wir ja eigentlich schon. Nee, haben wir zum Glück nicht. Ein paar Sachen, ja, haben wir leider schon. Aber wir haben keine Chatkontrolle, unsere Anti-Hacker-Sachen sind nicht ganz so wild. Wir überwachen noch nicht alle Finanzströme. Wir haben doch zum Glück keine Plattformhaftung. Die geht jetzt im März wahrscheinlich in die Vernehmlassung, die geplante. Diese Verschwiegenheitspflicht, wenn Überwachung durchgeführt wurde, hatten wir nicht. Und auch die Vorratsdatenspeicherung, auch wenn wir sie haben, die wurde regelmäßig in den letzten Jahren vom EuGH kassiert. Und da ist ja auch eine Klage der DigiGIS dort hängig, die dann hoffentlich bald mal in unserem Sinne entschieden wird. Dann, wie ist die Stimmung? Wir haben es tatsächlich zum Glück geschafft, dass wir eine mediale Berichterstattung hinbekommen haben. Also SLF hat berichtet, Inside IT war einer der ersten, DENIP hat auch berichtet, der Blick hat es letztens aufgegriffen, 20 Minuten. Und hier haben wir auch eine Umfrage bei den Lesern von 20 Minuten, der natürlich wie immer hochrepräsentativ ist. Aber diesmal finde ich die extrem repräsentativ, kein Zweifel. Also wir können mal vorsichtig optimistisch sein, weil normalerweise fallen diese Abstimmungen dann doch eher anders aus. Also wir von der Piratenpartei, wir werden auf jeden Fall schon Vollgas geben, um im kommenden parlamentarischen Prozess da stark Einfluss zu nehmen. Wir sind auch schon in Kontakt eigentlich mit allen großen Schweizer Organisationen, die sich normalerweise digitalpolitisch auch zu Wort melden. Und wir sind eigentlich guter Dinge, dass wir da was hinkriegen können. Aber ich muss auch sagen, wir brauchen dafür auch Unterstützung. Und deswegen, hey, bleiben wir in Kontakt. Ihr findet mich unter meinem Namen, hauptsächlich auf Twitter und auf LinkedIn. Und sonst Piratenpartei, unter dem QR-Code findet ihr eigentlich alle Social-Media-Plattformen, wo wir dabei sind. Den könnt ihr wirklich scannen, da ist nichts Böses dahinter, auch kein Rickroll. Und wir kommunizieren auch sehr viel über unseren Matrix-Server. Ja, und jetzt können wir gerne zu euren Fragen kommen.
Vielen Dank, Pascal, für den Vortrag. Ich hoffe, es gibt einige Fragen oder Kommentare, Rückmeldungen, Reaktionen aus dem Publikum. Falls das der Fall ist, darf ich euch bitten, euch beim Stehmikrofon hinter dem Beamer gern aufzustellen, damit wir euch dran nehmen können.
Keiner hat mehr Lust.
Doch, da gibt es eine Frage. Sehr gut. Icebreaker.
Ja, danke für die Information. Kannst du vielleicht etwas sagen dazu, wie die politischen Parteien in der Schweiz sich zu dem Vorgehen darstellen? Ist die Ratifizierung, wird die durchgewinkt im Parlament oder wird die kritisch gesehen und eher im Zweifelsfall eher nein? Wie ist das?
Ja, also so ein bisschen habe ich mit den Leuten schon gesprochen. Also ich bin ja auch regelmäßig im Bundeshaus unterwegs. 20 Minuten hat auch irgendwie eine Politiker von der Mitte ausgegraben gehabt. Ich weiß es aber nicht mehr. So kritisch hat sie es, glaube ich, nicht geäußert gehabt. Meine Erfahrung bezüglich Überwachungsthemen ist, dass es nur wenige Politiker gibt, die im Bundeshaus tatsächlich gegen solche ausufernde Überwachung ist. Auch diese breite Front für Grundrechte, die wir in den letzten 10 Jahren eigentlich hatten im Bundeshaus, zum Schutz von Grundrechten, die ist eigentlich extrem gebröckelt. Man muss auch sagen, also wie gesagt, es gibt auch Ausnahmen noch im linken Bereich, aber gerade auch in linken Parteien ist es inzwischen immer weniger ein Problem, solchen Überwachungsmaßnahmen zuzustimmen. Und am Ende muss man sagen, die stärkste Basis gegen solche Überwachungsmaßnahmen ist tatsächlich im extrem liberalen Bereich der SVP zu finden. So leid es mir tut.
Gibt's?
Liberal, libertär. Also guckt einfach mal, wer bei der EID zum Beispiel gegen die EID gestimmt hat. Oder guckt mal, wer die FDP zum Beispiel, die hat fürs Nachrichtendienstgesetz gestimmt, die hat fürs SPÜV-Gesetz etc. Die FDP hat eigentlich jedes große Überwachungsgesetz der letzten 10 Jahre durchgewunken als liberale Partei. Also liberal eben, ne? Und wie gesagt, auch so Leute wie Jörg Mäder, der jetzt gerade hier noch dasteht, der normalerweise fleißig kritisch eingestellt war gegen ausufernde Überwachung, er hat es ja leider nicht geschafft gehabt, wieder ins Parlament.
Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Gerne melden, wir haben noch ein bisschen Zeit. Sonst hätte ich noch eine Frage an dich. Hast du eine These dazu, weshalb jetzt auch westliche Staaten so einem Entwurf zustimmen würden? Weil wenn man jetzt mit einem längeren Blick auf die Frage schaut, wie Digitalisierung reguliert wurde auf internationaler Stufe, gab es ja eigentlich von Anfang an die Länder, die sehr stark dafür waren, dass man das in der UNO macht, dass die Staaten eine große Rolle spielen sollten. Und dann gab es viele westliche Demokratien, Schweiz, USA und so weiter, die eigentlich gesagt haben, nee, wir müssen da auch noch die Zivilgesellschaft mit einnehmen, wir müssen auch noch die Industrie mit einnehmen und wir müssen das nicht unbedingt in der UNO regeln, wir können das auch anders regeln. Woher kommt dieser Gesinneswandel, dass jetzt plötzlich doch wieder irgendwie der Staat die Regeln definieren soll, dass der Staat alleine die Regeln für den digitalen Raum definieren soll?
Also erstmal ist es schon erschreckend, dass das von der UN aus kommt, weil die UN sollte ja eigentlich die Grund- und Menschenrechte schützen. Und hier werden sie ja zum Abschluss freigegeben. Das ist extrem bedenklich. Und um deine Frage zu beantworten, für mich, für die plausibelste Antwort zu dem Ganzen, muss ich mir einen Aluhut aufziehen.
Gut, ich sehe keine weiteren Fragen. Doch, ja, sehr gut, gerne.
Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich habe mich leider noch nicht damit befasst, mit dieser Konvention, aber kannst du sagen, warum Russland offenbar da so maßgeblich ist, welches Interesse sie ganz konkret dabei haben? Ich kann es mir ein bisschen vorstellen, aber...
Ja, ich glaube, deine Vorstellung trifft zu.
Willst du das nochmal kurz explizit machen?
Oh Gott, dann darf ich nicht mehr in Russland einfallen.
Nein, gut.
nein, ich glaube, es ist offensichtlich, dass da die ganzen autokratischen Staaten das Ganze super toll finden, aus naheliegenden Gründen, dass sie halt einfach komplett ihre Bevölkerung überwachen können, etc.
Gut, ich denke, nach diesem Vortrag brauchen wir ein bisschen Pause, um uns wieder ein bisschen Mut anzutrinken.